Ja, also ich danke euch für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt, dass ich hier eine Predigt halten darf. Und ich habe vor 4 Jahren mal den Epheserbrief gelesen und ich fand ihn unglaublich spannend, so voller, ja eigentlich voller Schätze im Glauben und im Leben von dem, was Paulus da aufgeschrieben hat. Und da habe ich mir vorgenommen, diesen Brief nicht nur einmal durchzulesen, sondern regelrecht zu studieren. Ich hatte das schon angesprochen, das induktive Bibelstudium ist ein Verfahren, bei dem man sich sehr tief in die jeweiligen Texte und in die Gedankenwelten der Autoren hineinbegibt oder es zumindest versucht. Und ja, um so zu verstehen, was der Autor gedacht hat und was er bezweckt. Und damit ich das auch wirklich mache, habe ich halt meiner Gemeinde angekündigt, ich halte dazu eine Predigtreihe. Ja, das war 2018. Und es ist dann tatsächlich so gekommen, wenn nicht regelmäßig eine Predigt von mir gewollt worden wäre, dann wäre ich natürlich viel langsamer durch den Brief durchgekommen. Aber dadurch, dass ich halt das einfach so großspurig angekündigt hatte, musste ich das dann auch machen und bin dann durch diesen Brief durch und habe wirklich wundervolle Sachen gefunden. Und das, also es ist wirklich wundervoll. Und ich fand es ein bisschen schade, dass der Brief oder dass diese ausgearbeiteten Predigten nur für die, ja, meine kleine Gemeinde da sein soll. Und deswegen habe ich gefragt, ob ich vielleicht noch woanders was davon erzählen kann. Und dann wurde ich mal eingeladen. Wir haben uns kurz unterhalten hier. Und da hieß es, ja, ich darf mal was zum Besten geben von Gottes Wort. Gucken wir mal, was der Epheserbrief ist. Der Epheserbrief ist ein Brief des Apostel Paulus, den er an Ephesus, aber vermutlich auch an die gesamte Region um Ephesus geschickt hat. Also Ephesus liegt da so an der Westküste der heutigen Türkei. Für Paulus war Ephesus eine ziemlich wichtige Stadt, denn dort wirkte er 3 Jahre lang. Auf seiner Missionsreise kam er dort durch und ist da 3 Jahre geblieben. Und auch bevor er nach Jerusalem gegangen ist, um dort festgenommen zu werden, er wusste ja, dort wird er festgenommen und nach irgendwohin verschleppt. Das wusste er noch nicht wohin. Da ist er nochmal in Ephesus vorbeigekommen und hat die Ältesten eingeladen und hat sich nochmal mit ihnen besprochen, hat sich von ihnen verabschiedet. Es war ein sehr herzzerreißendes Treffen. Und ich glaube, daraus wird sehr ersichtlich, dass Ephesus für Paulus, wenn ich mit Petrus und Paulus durcheinander komme, zieht mir das bitte nach, aber eigentlich Paulus, ne? Also der rumgereist ist, der Apostel für die Heiden für uns, Paulus. Genau, war sehr wichtig für ihn. Ephesus war eine ausgesprochen bedeutsame Stadt im römischen Imperium. Es war die zweitgrößte Stadt des Imperiums. Etwa 200.000 Menschen lebten dort. Sie war ausgefüllt mit prächtigen Gebäuden und Tempeln für alle möglichen Götter und auch für Kaiser. Der Kaiser Hadrian hatte dort zum Beispiel einen Tempel. Vielleicht sagt euch der Hadrianswall etwas. Das ist das britische Pendant zum Limes. Der Kaiser Hadrian ließ einen Hadrianswall aufbauen und kriegte einen Tempel in Ephesus. Und dann war da natürlich noch der Artemis-Tempel, eines der 7 antiken Weltwunder. Das stand dort. In Apostelgeschichte 19, Vers 35 ruft einer der führenden Stadtbeamten: Gibt es denn einen Menschen in der Welt, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Beschützerin der großen Artemis und ihres von Himmel gefallenen Standbildes ist? Also es gab wohl ein Standbild, ähnlich wie dieses, das ist eine Replik, das in Ephesus in diesem Tempel verehrt wurde. Entweder bezieht sich das auf einen Gründungsmythos, ähnlich wie bei Romulus und Remus in Rom, oder es ist tatsächlich mal ein Stein vom Himmel gefallen, ein Meteorit, der eine ähnliche Form hatte wie diese da, so mit vielen Beulen. Die Menschen interpretierten das als Brüste, das Zeichen der Fruchtbarkeit, und haben so die Artemis auch dargestellt. Der Tempel von Ephesus, der hat auch seinen Niederschlag in der Münzprägung gefunden. Na, das ist zu sehen hier. Wer kein Griechisch kann, erkennt trotzdem das E und das Phi. Und das hier soll ein S sein, also das ist Ephesus, die Münze, eine Münze. Und da ist dieser Tempel abgebildet, mitsamt der Artemis da. Also das war sehr wichtig und äußerst zentral für diese Stadt. In Ephesus verbreitete sich das Evangelium schon sehr früh, denn der Evangelist Apollos war in dieser Stadt tätig und predigte Jesus Christus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Aquila und Priscilla lebten in Ephesos, nahmen Apollos auf und brachten ihm auch noch die Taufe von Jesus Christus bei. Und dann kam Paulus nach Ephesos und er blieb 3 Jahre dort. Und dann gab es dort auch die bekannte Begebenheit des Aufruhrs des Demetrios. Kennt ihr bestimmt? Das war ein Silberschmied, also ein Souvenirhändler. Der hat solche Artemis-Statuen in Silber verkauft, ne? Und dieser Aufruhr, also genau, der Demetrios, der fürchtete um seine Einkünfte. Wenn die Menschen von Artemis weg hin zu Gott kommen, der ja keine Bilder haben möchte, wenn er keine Souvenirs mehr verkaufen kann, dann ist er arbeitslos. Und Arbeitslosenversicherung gab es damals noch nicht, da wäre er pleite gegangen, wäre arm geworden. Also zettelte er einen kleinen Aufstand auf und dieser Aufruhr versammelte sich im Theater von Ephesos. Das ist das. Man sieht hier tatsächlich noch ein paar Menschen, da so und da, stehen überall kleine Leute rum. Dieses Theater stellt einem heutigen Stadion in nichts nach, es passen 25.000 Leute rein. Also das sind so 2000 Jahre alte Gebäude. Ich weiß nicht, ob unsere Stadien in 2000 Jahren noch stehen. Ich glaube nicht. Die Griechen hatten was drauf. In Apostelgeschichte 19, Vers 20 steht: So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Gott wirkte mächtig in Ephesos. Die Gemeinde wirkte offenbar auch mächtig in der Stadt. Und alles in allem scheint Ephesos eine prosperierende Stadt gewesen zu sein mit einer prosperierenden Gemeinde, die Neid, Aufruhr und Irrlehrer anzogen. Auch in der Offenbarung taucht Ephesos auf und wird gelobt. Das könnt ihr ja bei Gelegenheit mal nachlesen. So viel zur Stadt, nun zum Brief. Der Brief, den Paulus schreibt, kann inhaltlich in 2 Teile gegliedert werden. Die erste Hälfte ist eine Sammlung von Loblied und Erkenntnisniederschrift von Paulus über die Erkenntnisse Gottes und das Wesen Gottes. Es geht in der ersten Hälfte des Briefes sehr zentral um unsere Berufung zu einem höheren Wesen, dazu, dass wir Jesus gleich sein sollen, gleich sein dürfen, gleich sein werden und gleich sind. Die zweite Hälfte des Briefes ist nüchterner beschrieben. Sie schildert, welche Auswirkungen unsere außergewöhnliche Berufung auf unseren äußerst gewöhnlichen Alltag haben soll. Das heißt, die zweite Hälfte ist mehr oder weniger eine Moralpredigt. In der zweiten Hälfte kommt auch die Waffenrüstung Gottes vor. Das war ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe und habe das Ganze mal auf heute übertragen. Aber darum soll es erst das nächste Mal gehen, wenn ich in einigen Wochen wieder predigen darf. Heute möchte ich also einen Blick auf die erste Hälfte werfen. Und es war nicht leicht für mich, eine Auswahl zu treffen, zu gucken, welches Thema ich rausnehmen möchte. Denn in diesem ersten Abschnitt, in dieser ersten Hälfte des Briefes, da kommen sehr, sehr spannende Sachen vor. So Sachen wie unser Erbe in Christus, unsere Identität in Christus, wer sind wir als Christen? Es kommt drin vor, welche Kraft in uns wirkt, nämlich die des Heiligen Geistes. Birgit hat es in der Moderation schon mehrmals genannt, die Kraft Gottes, die in uns wirkt. Es kommt darin vor, dass wir etwas Neues sind, etwas nie Dagewesenes, ein neuer, einiger Mensch. Also worüber soll ich erzählen? Und ich habe mich entschieden, einfach über mein derzeitiges Lieblingsthema zu sprechen. Das ist die neue Menschheit. Zuvor möchte ich kurz in 3, 4 Schlagworten sagen, was bisher im Brief beschrieben wurde von Paulus. Obwohl wir als Menschen versagt haben, hat Gott alles in die Wege geleitet, um uns mit ihm auf Dauer zu verbinden, wenn wir es zulassen. Das Band, das alles zusammenhält, ist Jesus Christus. Ihm, einem schwachen, gehorsamen Menschenkind, gibt er alles, was Gott zu geben hat. Macht über die Schöpfung, Macht über das Leben, Herrlichkeit, Weisheit und Gericht. In Jesus wird alles vereint. Und in uns, jeden Einzelnen, wirkt dieselbe Kraft, mit der Gott in Jesus gewirkt hat. In den Versen 1 bis 10 des zweiten Kapitels konzentriert sich Paulus auf unsere Natur, unser Wesen, auf die innere Ausrichtung des einzelnen Menschen. Er schreibt sinngemäß: Ihr wart tot durch eure großen und kleinen Sünden, ausgeliefert euren Begierden und Gedanken, ausgeliefert dem Zeitgeist. Aus Gnade ist das vorbei. Gottes Kraft reißt euch aus diesem Tod, schenkt euch neues Leben aus Glauben und schenkt euch darüber hinaus ein reiches Erbe im Himmel. Der neue Mensch ist geschaffen zu guten Werken. Im heutigen Text geht Paulus weiter. Nachdem er davon geschrieben hat, wie Gottes Kraft aus jedem Einzelnen einen neuen Menschen schafft, zu guten Werken, ermahnt er seine Leser mit den folgenden Worten. Ich lese aus Epheser 2, die Verse 11 bis 19. Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt werden, obwohl sie selbst nur äußerlich beschnitten sind. Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen und standet den Bündnissen Gottes und den damit verbundenen Zusagen als Fremde gegenüber. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Denn er selbst ist unser Friede, er, der aus beiden, Fernen und Nahen, eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Dadurch hat er das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften, ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen und um sie in diesem einen Leib mit Gott zu versöhnen. Das geschah durch seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen getötet hat. So ist er gekommen und hat euch, den Fernstehenden, die gute Nachricht vom Frieden gebracht und den Nahestehenden ebenso. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Paulus geht jetzt also auf die kollektive Zugehörigkeit ein, zu welcher Gruppe von Menschen wir gehören. Er unterscheidet zunächst zwei althergebrachte Personengruppen, die Nahen und die Fernen, die Fernstehenden. Synonym verwendet er auch die Begriffe Beschnittene und Unbeschnittene. Die Nahen stehen für Gottes Volk, die, die Gott nahe sind, er meint damit die Juden. Die Fernen sind alle anderen, die Heiden, aus denen wir hier zum größten Teil wahrscheinlich alle sind. Um zu verstehen, welche Bedeutung der Beschneidung im Alten Bund von Abraham zukommt, hörten wir ja vorhin die Lesung vom 1. Mose 17, wie Gott sein Bündnis mit Abraham schloss. Die Beschneidung ist das Zeichen dieser Allianz. Übrigens beschneiden auch die Ismaeliten, die Nachkommen Ismaels, ihre Kinder heute noch. Ismael war damals 13 Jahre alt, als Abraham dieses Gebot bekommen hat. Und deswegen beschneiden die Ismaeliten, also die Araber, noch heute ihre Kinder mit 12, 13 Jahren und nicht mit 8 Tagen. Folglich glaubten die Juden, dass sie dadurch vor Gott wohlgefällig sind. Sie glaubten, die Beschneidung ehrt sie und macht sie tauglich für den Himmel. Aus dem Wortlaut geht hervor, dass sie den Menschen mit Gott verbindet. Für sie sind alle Unbeschnittene folglich unheilige Menschen. Nur den Juden war die Verheißung gegeben, Gottes Volk zu sein. Nur bei ihnen gibt es die Verheißung des universellen Messias, der allen Menschen Segen bringt. Nur sie kennen einen persönlichen, weltweiten Gott. Paulus baut dieses Trennende zwischen den Völkern noch weiter aus. Er hebt hervor, wie unvereinbar diese Menschen sind. Die einen heilig, Gott versprochen, die anderen unheilig, Gott feind. Diese Feindschaft überträgt sich auch auf das Zusammenleben der Menschen. Und sie wurde greifbar, wird es teilweise auch heute noch im alltäglichen Leben. Die Juden sonderten sich selbstverständlich ab, um sich nicht zu verunreinigen. Auf der anderen Seite wurden die Juden aber auch ausgesondert. In den Jahren 19 nach Christus und 49 nach Christus, und das ist ziemlich die Zeit, in der der Brief geschrieben wurde, verfügten die Kaiser Tiberius und Claudius, dass alle Juden Rom zu verlassen hätten, also die römische Hauptstadt verlassen mussten. Sie wurden also vertrieben. Das ist heute nichts Neues, das kennen die Juden seit Tausenden von Jahren. Und so wird Paulus und seinen Lesern diese offensichtliche Feindschaft von des römischen Kaisers gegen die Juden vor Augen gestanden haben, als er das schrieb, so wie heute der Krieg in der Ukraine uns vor Augen steht, die Feindschaft zwischen Russland und Ukraine. Genauso war das präsent bei den Leuten, die das damals gelesen haben. Der weltweite Antisemitismus, genauer gesagt der Antijudaismus, der Judenhass, ist das Abbild der Auflehnung gegen Gott. Und aus dieser Stelle heraus behaupte ich einfach mal, Judenhass ist ein Symptom für Gottesfeindlichkeit. Soweit die Ausgangslage. Juden und Nichtjuden erscheinen inkompatibel, fast wie natürliche Feinde. Aber dann kommt Jesus in den Versen 13 und 14. Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. Denn er selbst ist unser Friede, er, der aus beiden, Fernen und Nahen, eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Auf einmal, jetzt, kommen auch die gottfernen Menschen, alle anderen also, zu Gott. Und nicht etwa, weil sie plötzlich Interesse daran bekommen hätten, sondern weil Gott ein Interesse an ihnen hat, weil Gott zu ihnen kommt und weil er seinen neuen Weg, weil es einen neuen Weg zu Gott gibt, nämlich Jesus Christus, das Blut Christi. Jesus sagt im Abendmahl, zur Einsetzung des Abendmahls, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und er sagt, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Der Weg zum Vater ist nicht mehr über das Blut der Beschneidung. Das ist der Gehorsam der Eltern, das ist die Volkszugehörigkeit, sondern über den eigenen Gehorsam. Jeder Mensch hat nun einen eigenen, freien Zugang zu Gott. Nachdem wir zuvor keine Wahl hatten, was mit uns nach dem Tod geschieht, entscheiden wir heute selbst, ob wir dazugehören möchten oder nicht. Es geht nicht um unsere Volkszugehörigkeit und auch nicht um die Glaubenszugehörigkeit unserer Eltern. Genau genommen ging es nie darum, denn der Gerechte wird aus Glauben lesen, lesen wir in Habakuk 2, Vers 4. Jeder Mensch entscheidet selbst, ob er die Neuschöpfung von sich möchte oder nicht. Jeder kann dazukommen, ganz besonders die, die sich nie dafür interessiert haben. Angekündigt in Jeremia 65, Vers 1, da sagt Gott, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Und so ist es auch geschehen. Also beispielsweise bei mir, ich fragte nie nach Gott. Ich hatte vorhin gesagt, ich habe mich mit 20 bekehrt. Mein Vater fragte auch nie nach Gott. Und doch stehe ich heute hier und predige Gottes Evangelium. Ich finde auch diese Formulierung wieder sehr spannend. Jesus bringt nicht nur den Frieden, er ist unser Friede, der die Feindschaft überwindet. Ich finde das sehr spannend, dass Jesus nicht immer nur eine Eigenschaft hat, sondern diese Eigenschaft auch ist. Jesus ist die Liebe. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit, das Leben und nun auch Frieden. Aus den beiden Völkern, den Gott nahen und den Gott fernen, macht er ein Volk, indem er die Trennung der beiden überwindet und sie zusammen in sein und diese Trennung zusammen mit seinem vergänglichen Körper töten ließ. Zu allen Zeiten haben die Menschen nach Gründen gesucht, Juden zu hassen. Man suchte sich einfach einen guten Grund. Man dachte, die haben das Wasser vergiftet, also machen wir mal ein Pogrom. Doch Paulus schreibt, oder sie haben den Messias getötet, also sondern wir die ab. Das war in Europa weit verbreitet. Doch Paulus schreibt es hier ausdrücklich, in Christus ist gestorben, was die Juden und die anderen Menschen trennt. Wir sind nun zusammen mit den gläubigen Juden Gottes Volk, Gottes neues Volk. Es entsteht ein neues Volk, bestehend aus allen Völkern der Erde und den Juden, die glauben. Der Heide, der sich bekehrt, der wird ja nicht Jude. Und der Jude, der sich bekehrt, wird ja nicht Heide, sondern es entsteht etwas völlig Neues. Ein neuer Typ Mensch, frei von Sünde, frei von Nationalität, von Hass, von Spaltung, von Schuld und von Tod. Frei vom Tod. Nicht von unserer Geburt oder unserer Nationalität her, sondern von der Wiedergeburt aus Wasser und Geist, wie es in Johannes 3 heißt. Über alle Nationalitäten, alle Grenzen, alle Sprachen, alle Hautfarben hinweg. Ihr kennt vielleicht den Spruch, Proletarier der Welt vereinigt euch, also Arbeiterklasse. Jesus geht viel, viel weiter. Menschen aller Welt vereinigt euch in Christus. Vereinigt euch nicht in Abraham, nicht in Buddha, nicht im Karma, nicht in der Arbeiterpartei oder dem großen Weltenkreis. Geist in Christus. Die Idee also, dass sich alle Menschen vereinen, ist also keine neue Erfindung der Neuzeit, der kommunistischen Partei oder was weiß ich, der Aufklärung des 19., 20. Jahrhunderts. Es ist die Revolution des Evangeliums von vor 2000 Jahren. Als ich diese Predigt schrieb, vor 3 Jahren, das war vor Corona, waren in meiner Gemeinde verschiedene Nationen zusammengestellt. Das sind heute immer noch, leider nicht mehr ganz so viele, aber wir waren damals Deutsche, Russlanddeutsche, Tschechen, Rumänen, Bulgaren, Halbgriechen, Chinesen, Nigerianer, Finnen. Unter unseren 30 regelmäßigen Gottesdienstteilnehmern fanden sich 10 Nationalitäten. Das ist gelebtes Evangelium. Das ist die neue Menschheit. Ich glaube, unsere Gemeinde war sich dieser Stärke gar nicht so bewusst. Natürlich bringt das Schwierigkeiten mit sich, aber das ist die Realität. Das ist die Realität in Christus, dass es da dieses Trennende nicht mehr gibt. Das haben wir in unserer Gemeinde gehabt. Inzwischen sind die Chinesinnen leider nicht mehr da. Auch der Finne ist leider umgezogen. Nun sind wir halt nur noch 8 Nationalitäten. Vers 15 und 16. Dadurch hat er das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften, ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen und um sie in diesen einen Leib mit Gott zu versöhnen. Das geschah durch seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen getötet hat. Also ich glaube, das Wort Menschheit taucht in der Bibel nicht auf. Aber wenn da in Vers 15 steht, einen neuen Menschen zu formen, dann meint das, glaube ich, eine neue Menschheit zu formen. Wir wissen aus diesen Passagen, dass Jesus in seinem menschlichen Körper gestorben ist, dass aber Gottes Kraft den Körper neu gemacht hat. Mit seinem Tod hat Jesus das Alte, was wir kennen, das Körperliche und Vergängliche, abgeschafft und getötet. Dazu auch die Feindschaft, die es gab. Durch seine Auferstehung starb letzten Endes sogar der Tod. Und das Dauerhafte, das Ewige, das Leben, wurde ins Leben gerufen. Ich habe daraus eine Signatur für meine E-Mail abgeleitet. In jede private E-Mail schreibe ich das drunter. Der Tod vergeht, das Leben besteht. Auch der alte Weg des Gebotes, die Werkgerechtigkeit, ist jetzt Geschichte. Das war nie wirklich der vollkommene Weg zu Gott. Erst Jesus hat diesen Weg beschritten und dadurch einen neuen Weg aufgestoßen. Wer das nachlesen möchte, der kann das mal im Römerbrief tun, der macht das sehr ausführlich. Das Urteil durch das Gesetz und die Gesetzlosigkeit wurden beide zusammen mit Jesus am Kreuz getötet, damit wir alle, Juden und Nichtjuden, als ein neuer Mensch, als ein neuer Typ Mensch leben können. In einer Art und Weise, wie es sie vorher nicht gab. Frei. Frei von religiösen Pflichten. Vers 17 und 18. So ist er gekommen und hat euch, den Fernstehenden, die gute Nachricht vom Frieden gebracht und den Nahestehenden ebenso. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. Jesus ist nicht nur der Friede, er verkündigt ihn auch, er verkündigt sich auch. Die gute Nachricht verbreitet sich auf der ganzen Welt, unter den Heiden. Und ganz besonders auch damals, rasend schnell. Es hat kein Jahrhundert gedauert, dann wusste der ganze Mittelmeerraum bis nach in die Mitte Europas hinein Bescheid. Durch das Wirken Gottes im Heiligen Geist verbreitet sich diese gute Nachricht bis heute auf der ganzen Welt. Und am Ende dieses Sinnabschnitts, der Jesus als das Ende der Trennung, der Feindschaft und den Beginn des Neuen schildert, blitzt in Vers 18 ein kleiner Schatz auf. Ich lese den Vers nochmal vor, vielleicht hört das. Durch ihn, Christus, haben wir beide, der Mensch, also die Menschheit, in einem Geist freien Zugang zum Vater. Das ist die Dreieinigkeit Gottes. Die Dreieinigkeit Gottes taucht eigentlich in der Bibel so nicht auf, aber hier an dieser Stelle kommt sie. Vers 18, genau. Durch ihn, Christus, haben wir beide in einem Geist Zugang zum Vater, der dreieinige Gott. Und mittendrin in diesem dreieinigen Gott sind wir. Wir sind umgeben von Jesus, von Geist und von Vater. Der Mensch hat einen ganz zentralen Stellenwert bei Gott. Der ist nicht einfach nur außen nebenbei irgendwas. Er ist mittendrin umgeben von Gott, von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das ist das Wunderwerk Gottes, dass alles aus ihm und zu ihm und in ihm ist und nichts aus uns. Ja, was hat das für praktische Auswirkungen? Was bedeutet das für uns? Und ich finde, es liegt eigentlich auf der Hand. Und die Apostel, die schreiben das mehrfach in den ganzen Briefen, die uns überliefert sind. Wenn wir eine neue Menschheit sind, dann bedeutet das, dass wir uns auch verhalten müssen oder sollen wie eine neue Menschheit. Es darf unter Christen einfach keine Feindschaft geben. Es darf unter Christen keinen Krieg geben. Das ist etwas völlig Absurdes, die Vorstellung davon, dass sich die neue Menschheit untereinander bekriegt. Denn das wäre ja Krieg innerhalb Gottes. Das geht nicht. Es ist ein schier unerträglicher Zustand und ich glaube, es zerreißt Gott fast, wenn die europäischen Nationen vor Jahrhunderten und heute wieder Krieg gegeneinander führen. Alle mit Jesus Christus in ihrer Geschichte und in ihrem Verständnis, christliches Abendland. Und ich finde es bewundernswert, wie die Zeugen Jehovas diesem Zweiten Weltkrieg auch bis zum Äußersten durchhielten. Auch wenn die Wachturmgesellschaft in New York eher eine Gruppe von Scharlatanen ist, die sich daran bereichert, so haben doch die Gläubigen in Deutschland bis zum Tod im KZ sich geweigert, an der Waffe zu dienen. So darf es also unter Christen keinen dauerhaften Streit geben. Natürlich haben wir mal Meinungsverschiedenheiten, das ist völlig normal. Das darf auch sein, das muss auch sein, wir sind einfach sehr verschieden. Aber es darf nicht zu einem Zerreißen kommen der göttlichen Einheit. Wir sind zu einer Würde und Herrlichkeit berufen, für die Streit, Zank, Hader, Wutausbrüche, Lügen, Betrügen, sexuelle Unmoral, Sauferei, Völlerei, also kurz alles Schlechte, keinen Raum haben darf. Ich lese dazu mal kurz Galater 5, die Verse 19 bis 26. Das fasst es, glaube ich, am besten zusammen. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten, Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird im Reich Gottes keinen Platz haben. Denn sein Verhalten zeigt, dass er nicht zur neuen Menschheit gehört. Es ist unsere unwürdig. Doch die Frucht, die der Geist erwachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist das, was wir in Jesus Christus sehen, wenn wir die Bibel lesen. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, geht es in diesem Galaterbrief weiter, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, dass wir eine neue Menschheit sind, dann habe ich die Erfahrung gemacht bei mir, dass man einer Versuchung viel, viel leichter widerstehen kann. Wenn ich weiß, ich bin ein neuer Mensch, dann klicke ich eben nicht auf den Werbebanner mit den freizügigen Frauen im Internet. Wenn ich weiß, ich bin ein neuer Mensch und Gott ist mein Vater, dann übertreibe ich nicht bei meiner Steuererklärung oder bei der Beantragung von Sozialleistungen. Ich lasse mich nicht mehr auf jede Provokation ein und vor allem betrachte ich meine Glaubensgeschwister mit einem anderen Blick. Wir alle sind eine neue Menschheit, geschaffen zu Einigkeit und Recht und Freiheit. Oder auch zu Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Alles keine Erfindungen der Neuzeit. Alles 2000 Jahre alt vom Evangelium von Jesus Christus. Oder positiv ausgedrückt, wenn ich weiß, ich bin ein neuer Mensch, dann fällt mir auch das Gute leichter zu tun. Ich finde es dann selbstverständlich, für Schwächere einzutreten. Dann finde ich es selbstverständlich, dass jemanden, der mir begegnet und Hilfe benötigt, auch von mir geholfen wird. Sei es, dass ein Auto am Straßenrand liegt und man mir winkt. Ja, ich meine, die meisten haben ein Telefon schon an der Hand, die wissen sich zu helfen. Das ist okay. Aber wenn einer offensichtlich Hilfe benötigt, hilfsbedürftig ist, dann ist es für einen neuen Menschen selbstverständlich, ranzugehen und da zu sein. Und dann spielt es keine Rolle, ob man gerade einen Termin hat oder nicht. Gut, ich bin selbstständig, ich kann da leichter reden, ich bin mein eigener Chef. Das ist natürlich schwieriger, wenn man Verpflichtungen hat. Und doch ist in dem Moment ein Mensch, den einem Gott über den Weg schickt, wichtig, wenn er die Hilfe braucht. Mir ist letztens mal was ganz Spannendes passiert, da war ich in Schwäbisch Gmünd im Supermarkt, im Kaufland. Da bin ich also mit meinem Einkauf gerade rausgekommen, wollte zum Auto gehen, da läuft vor mir so ein Mensch mit völlig zerrissenen Klamotten. Und der erste Gedanke war Igitt. Und sofort fiel mir auf, falscher Weg. Jesus sagt, oh, der Arme. Und ich habe ihn gefragt, brauchen Sie eine neue Hose? Die war total zerrissen, die hing in Fetzen runter. Und er sagte zu mir, ich habe noch eine. Wir haben direkt vom AWG gestanden, also es wäre leicht gewesen. Rein, Hose kaufen, 15 Euro. Und er hätte eine neue Hose gehabt. Aber er hat gesagt, hab eine. Ja. Man kann seine Hilfe auch nicht aufzwingen. Ne? Also wer nicht will, der hat schon. Gott zwingt sich auch nicht auf. Gott geht zu den Menschen, er sagt, hier bin ich. Aber wer vorbeigeht, den lässt er gehen. Das Fazit. Mit seinem Körper starb am Kreuz, kurz gefasst, alles, was alt und vergänglich ist, sogar der Tod. Sein Blut ist das neue Bündnis mit Gott. Es ist das Mittel, das uns mit Gott verbindet, das uns von Gott vor Gott rein macht. Wir brauchen keine Riten mehr, um rituell rein zu sein. Es bedarf eigentlich nur der richtigen Herzenshaltung vor Gott. Nicht was in den Menschen reingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Herzen kommt, sagt Jesus in Matthäus 15. Seine Auferstehung überwindet den Tod und offenbart uns die Ewigkeit des Lebens. In Jesus Christus entsteht die neue Menschheit aus Glauben mit Zugang in einem Geist zum Vater. Es gibt keine Trennung mehr von gottnahen Völkern und gottfernen Völkern. Es gibt nur noch alte Menschen, wie wir alle waren vor unserer Bekehrung, auch unsere Kinder noch sind, bevor sie sich bekehren, von Natur aus. Und es gibt neue Menschen, die sich entschieden haben, ganz persönlich und auf ihre Weise mit Gott als Herrn und Chef zu leben. Aus dieser neuen Perspektive heraus erwächst unsere gesamte christliche Ethik. die teilweise unvereinbar ist mit der Ethik der alten, vergänglichen Welt. Denn bei uns sind manche Grundgewissheiten einfach anders, umgekehrt. Wir wissen, der Tod vergeht, das Leben besteht. Und mit diesem Wissen wünsche ich euch eine gesegnete Woche.